Mes chères Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
Hallo Franzi.
Hallo Chari.
Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer weiteren Folge von
Sei hier Gast, der Podcast das, über Disney. Haben wir das jemals so gesagt?
Nein, haben wir nie gemacht.
Ja, also falls ihr nicht lesen könnt.
Radio-Moderatoren-Modus.
Ah, okay. Herzlich willkommen. 10 Hits am Stück, jetzt geht's los. Hier kommt Pink mit Trustfall. Du warst auf dem Pink-Konzert, fällt mir dabei ein. Krasser Übergang.
Ja, krasser Übergang. Ja. War ich.
Ja, war schön?
War richtig schön.
Super. Herzlich willkommen, liebe Gäste.
Ja. Nee, es war richtig geil. Ich war ja schon mal vor 4 Jahren da.
Ja.
Habe ich nichts mitbekommen, weil ich mir da.
Lass es mich so ausdrücken, du hattest einen kleinen medizinischen Vorfall.
Oh, das klingt so wirklich richtig romantisch fast schon.
Ja.
War es nicht. Ich habe mir ein Virus eingefangen und der ist genau auf dem Konzert ausgebrochen. Und dann hing ich da auf der öffentlichen Toilette im Olympiastadion und musste
Traum.
Mir die Seele aus dem Leib kotzen.
Brechen.
Ach so. Brechen. Und war dann wieder zurück in der Sitzreihe mit meiner Freundin Sabrina, die dann da aber geblieben ist.
Liebe Gäste, falls ihr jetzt esst, wir hätten diese Warnung vor. Das habe ich in der Morningshow gelernt. Immer wenn was Ekliges kommt und die Leute sind am Frühstückstisch und so, dann Achtung, es könnte sein, dass es kurz.
Ist jetzt wirklich kurz eklig.
Du musst ja nicht ins Detail gehen.
Nein, nur ein bisschen. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück, weil ich dachte, es geht mir besser. Und dann musste ich wieder brechen. Mhm. Und dann war da ein leerer Becher. Und dann musste ich den Becher brechen. Und das war der Zeitpunkt, wo sie dann gesagt hat, vielleicht sollten wir jetzt gehen. Und da habe ich dann nichts mitbekommen. Deswegen war ich umso glücklicher, dass sie jetzt wieder da war. Und ich habe alles mitbekommen von
schön.
Anfang bis Ende. Und es war richtig schön.
Ja,
schönes Wetter, alles schön.
Die macht auch eine kranke Show einfach.
Voll.
Also wirklich geisteskrank.
Das war wirklich richtig toll.
Ja.
Und jetzt war ich ja noch bei danach.
Deepish Mode.
Deepish Mode. Mhm. War auch richtig gut.
Aber anders wahrscheinlich.
Anders? Aber ich bin auch kein Fan, aber das ist ja so ein Konzert, wo ich mir dachte, das kann nicht verkehrt sein, sich das mal anzuschauen, weil so viele Deepish Mode-Fans auch einfach so krass schwärmen von der Show. Also nicht Show in dem Sinne, sondern von dem Konzert. Mhm. Und das war schon auch echt cool. Das war für mich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Also ich werde jetzt nicht nochmal hingehen, aber einmal da gewesen zu sein, war auch richtig geil. Weil ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, also das war so harmonisch, die Fans, die da waren, das ist wie so eine Einheit, richtig. Es war richtig, richtig schön. Schwierig war nur, dass inoffiziell oder offiziell, keine Ahnung, einen Dresscode herrschte.
Nee, ich finde das schon sehr offiziell, weil als ich das bei dir auf Instagram gesehen habe, dachte ich so, natürlich laufen die alle dunkel gekleidet beziehungsweise schwarz gekleidet rum, weil mein damaliger, ich weiß gar nicht mehr, welche Programmdirektor bei Energy Berlin, wo ich gearbeitet habe, war Deepish Mode Fan und hatte immer jeden Tag schwarz an. Und da habe ich gelernt, dass Deepish Mode Fans gerne dunkle Kleidung tragen.
Genau. Wusste ich nicht. Ja. Habe ich dann vor Ort gemerkt. Und ich hatte eine hellbeige Hose an und so einen hellblauen Bunny drunter.
Ja.
Also ich bin aufgefallen.
Schön Colorblocking.
Richtig krass. Und vor allem, als es zu Ende war, war Schwarzlicht an im Olympiastadion. Sprich, ich habe auch noch geleuchtet beim Gehen.
Und wie heißt er? Dave Gahan, der Sänger?
Weiß ich.
Ich wollte gerade Dave Grohl sagen, aber das ist jemand anderes von den Foo Fighters. Der hat wahrscheinlich am Ende dann gesagt, Alter, wer war denn diese da oben, die da geleuchtet hat?
Die hat uns die Show gestohlen.
Voll, das kann nicht sein.
Das war mir so unangenehm, wirklich. Ja. Meine Tante hat mich auch echt die ganze Zeit veräppelt und dann stand ich noch an der Getränkeausgabe am Ende, um die Becher zurückzugeben und vor mir stand so ein richtiger Vollblut-Deepish-Mode-Fan.
Dave Gahan.
Ah, danke. Ja. Super, haben wir das auch noch geklärt. Und dieser Vollblut-Deepish-Mode-Fan drehte sich zu mir und meinte, und, bist du zum ersten Mal hier?
Hat er das gesehen?
Und ich meinte zu ihm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Sagst du mir, erkennst du das an meiner Kleidung? Und er war aber kurz verwirrt. Er meinte, nein, das war wirklich einfach nur eine ernst gemeinte Frage.
Oh, wie nett die sind.
Richtig, ich sag's dir. Und dann war ich erst so, okay, meint er es wirklich nur freundlich? Und er war, und wie hat's dir gefallen, Mensch? Die Menschen in meiner Generation, die feiern's ja. Und dann bin ich immer so überrascht, wenn denn jemand in deiner Generation da ist. Und hinter mir stand eine andere Frau. Und die hat sich eingeklinkt. Und euch hat's auch gefallen? Und ich dachte, was ist das hier?
Vor allem in deiner Generation, was dachte er denn, wie alt du bist? 20?
Ich,
hey, das müssen wir wieder piepen.
Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, er hat mich sicherlich jünger geschätzt, als ich bin. Mm. Ja.
Nee, aber vor allem, ich glaube aber, jetzt werden bestimmt einige Nachrichten kommen, so à la, kennst du das Gefühl oder immer die Diskussion, wenn man so ein Band-Shirt anhat, aber gar nicht die Band kennt. Und jetzt kommen bestimmt ganz viele Nachrichten, krass, die kennt nicht mal den Frontman und so, die wissen gar nicht, wie der heißt.
Hey, aber ich will mich ja weiterbilden. Ja. Ich, deswegen bin ich ja trotzdem hingegangen. Ich konnte sogar ein paar Lieder mitsingen.
Ja.
War schön.
Ich hört dann auch schon Personal Jesus. Ist ja, noch.
Stimmt, das waren übrigens alles fast Zugabensongs. Also,
bis zum Ende musstest du warten, bis du dann, hey, den kenne ich.
Ja. Aber es war halt wirklich trotzdem ein richtig schönes Erlebnis, halt, weil halt, weil die Crowd da einfach echt cool war. Cool. Das war schon echt auffallend.
Ja. Ja, vor allem du warst auffallend.
Ungewollt
auffallend. Ja, schön. Ja. Also, liebe Gäste, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr einen kleinen, quengeligen Babybären im Hintergrund hört, wir nehmen heute bei mir auf. Ich hoffe, du fühlst dich wohl zwischen Kleiderbergen und
Spielzeug.
Auf dem Boden.
Ja, ist schön.
Ja, ne? Ja. Was anderes hier, auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, wir haben nämlich ein ganz tolles Thema für heute, die emotionalsten Szenen von Pixar.
Ja.
Und haben uns da welche rausgesucht, aber Shari wäre natürlich nicht Shari, wenn sie auch dieses Mal wieder den Rahmen sprengen würde.
Wir haben uns auf 3 geeinigt pro Person. Ich habe 4.
Ja, nur selbstverständlich.
Ich habe Franzi vorher geschrieben. Ich hatte richtig Angst.
Ja, habe ich gespürt.
Ja. Ich habe wirklich auch vorgewarnt. Ich meinte, bitte, bitte sei nicht böse auf mich. Aber ich habe statt 3 sogar 4 Szenen.
Und dann hast du gesagt, lass es erstmal auf dich wirken.
Also schreib nicht gleich sauer zurück. Bitte lass es kurz sagen. Und dann kam ein relativ humanes. Ja, nee, ist doch okay. Und ich war so, was? Okay, cool, krass.
Ey, aber das hat mich wirklich gar nicht. Also ich hatte kurz Angst, dass du wieder mit 10, ja, so um die Ecke kommst, weil dann hätten wir ein Problem gehabt.
Ja.
Aber nee, so ist vollkommen in Ordnung. Und du startest halt dann damit und endest halt damit. Ist doch super.
Ja,
und
mehr glaube ich nicht mal, weil ich glaube, bestimmt eine Überschneidung haben wir sicherlich.
Ja.
Also das, und schon sind es dann am Ende doch nur 6.
Oder doch nur 4 dann letztendlich, weil wir alle das Gleiche haben. Genau. Ja. Ja. Ja, ja, jetzt hatten wir schon einen niceen Pre-Talk. Mhm. Ich habe aber noch was anderes auch Schönes, was ich gestern gesehen habe, was mich komplett verstört hat. Und ich finde es auch erschreckend, dass ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Da sieht man mal.
Stimmt, habe ich in irgendeiner Notizzettel, in irgendeinem Notiz.
Nee, geteilt? Ich habe dir das gestern geschrieben. Ich habe den verstörendsten Instagram-Account ever gefunden.
So war das,
mehr dazu morgen im Pre-Talk.
Ja, so war das.
Genau. Und ich bin ein bisschen erschrocken, dass ich gar nicht kannte oder wusste, dass es sowas gibt. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil jetzt werde ich das nie wieder aus dem Kopf bekommen. Und zwar, ich folge einer Influencerin. Logisch. Mhm. Und die hat in einer Story gesagt, weil sie hatte irgendwie Kuchen vor sich. Und da meinte sie, ja, ich gucke total gerne Mukbang. Und ich dachte so, hä, was ist denn Mukbang? Und war so, okay, was ist denn das? Oh mein Gott, was ist das für ein Trend, der an mir vorbeigegangen ist? Und dann hatte sie einen Account verlinkt und dann bin ich raufgeklickt, also habe ich raufgeklickt. Ey, und was ich da gesehen habe, das sind Videos, die Menschen zeigen, wie sie übergroße Portionen essen und sich dabei filmen und halt auch teilweise schmatzen.
Hä?
Und das ist so verstörend, das sind halt auch alles, also auf diesem Account sind es alles Asiatinnen, die halt so riesige Kuchen essen, mit so einem Löffel reingehen und halt einfach das hintereinander wegessen.
Aber die essen das nicht auf.
Doch, die essen es teilweise auch auf. Und da frage ich mich, also die sind super dünn auch. Mhm. Das gibt mir gar, also das ist wahnsinnig toxisch natürlich auch. Was ist das für ein Essverhalten auch? Aber wie viele Likes das auch hat und Kommentare und wie viele Leute das geil finden. Und dann hatte ich mal ein bisschen recherchiert. Das ist so ein richtiger Trend.
Das klingt ja fast wie ein Fetisch.
Ich wollte es nicht sagen, aber da sind teilweise Videos dabei, wo ich wirklich wegschalten musste, weil das nicht appetitlich in jeglicher Hinsicht.
Gibt dir Vibes.
Eklige Vibes. Gibt mir ganz eklige Vibes, wirklich. Also das hat mich ganz verstört und ich wusste nicht so richtig, wohin mit meinen Gedanken.
Okay.
Ja, das ist, ich verlinke euch den gerne.
Charipari-Tipp.
Das ist nicht der Charipari-Tipp, auf gar keinen Fall. Aber kann ja sein, dass ihr so sagt, hey, ja krass, gucke ich total gerne an, das entspannt mich. Weil es gibt auch ganz viele TikToks oder Instagram-Videos, die einen entspannen, wie zum Beispiel auch so eine Auffüllvideos.
Ja,
kennst du das Restocking? Ja. Ey, das finde ich geil. Also da könnte ich ja tagelang zugucken. Und sowas entspannt mich.
Okay, das ist aber auch schon wieder eklig.
Was denn? Und du bei was?
Diese Pickel? Nee, diese
nein, bitte sag es nein. Wir hatten schon den Becher jetzt. Du darfst, nee, du bist schon raus jetzt. Wir dürfen nicht mehr.
Ja, okay. Das Maß ist jetzt schon voll.
Also, liebe Gäste, sagt uns doch auch gerne euren Fetisch. Nee, aber das war ich total, fand ich überhaupt nicht cool. Nee,
also das hat auch nicht.
Mich total zerstört und verstört auf jeden Fall.
Aber ist es nicht auch so, dass immer, oder wann, warum hat man sowas gesehen? Wann hat man sowas gesehen? So diese Hotdog-Wettess-Competitions in Amerika oder so? Und dann sind immer die ganz schmalen, kleinen Menschen diejenigen, die gewonnen
haben. Ja. Komisch, wa? Oder? Dabei würde man denken, der Magen kann sich gar nicht so erweitern irgendwie. Ja. Aber
da muss ich gerade an 7 denken, den Film.
Oh, auch schön. Können wir bitte noch ein bisschen, was hast du denn für ein Thema mitgebracht als Free Talk?
Mir ist letztens wieder eingefallen, dass ich, als wir die letzten Folgen alle aufgenommen haben im Akkord, bevor wir in die Babypause gegangen sind, da hatte ich dir doch erzählt, dass ich so heiser war. Das ist mir erst jetzt wieder eingefallen. Ich habe es voll vergessen, das ist mir wieder eingefallen. Und das wollte ich hier einfach mal erzählen, wie hart wir aufgenommen haben und wie viel wir aufgenommen haben. Und in kürzester Zeit, und zwar so sehr, dass ich zum HNO musste, weil meine Stimme nicht mehr funktionierte. Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Ja, und das war ja so, dass ich doch so krass heiser war immer und kaum richtig sprechen konnte und teilweise meine Stimme komplett weggebrochen ist, über Wochen hinweg nach unserer Akkordaufnahme, dass ich dann irgendwann wirklich zum Arzt gegangen bin und die meinte, dass es eine absolute Überanstrengung meiner Stimmbänder war.
Die sind aber auch nichts gewohnt, deine Stimmbänder.
Offensichtlich nicht, dabei bin ich doch gefühlt immer am Schnattern.
Ja.
Aber das ist dann doch nochmal was anderes gewesen, irgendwie mit den Podcast-Aufnahmen und Reels und alles, was wir da noch rausgeschossen haben. Und dass sie meinte, man kann jetzt halt erstmal einfach nur abwarten und schauen, dass sich das von alleine legt, weil sonst muss ich dann zu einem Stimmarzt.
Ist aber kein Logopäde, sondern ein richtiger Stimmarzt?
Auch, also sie meinte dann zum Stimmarzt, es gibt richtig einen Stimmarzt.
Ja.
Und wenn das dann durch ist, das Thema, dass man dann zum Logopäden geht, um zu lernen, seine Stimme richtig zu kontrollieren. Und dann ist das aber nach und nach tatsächlich weggegangen. Und dann, das weiß ich noch, habe ich mit im Winter ja dann die Folge mit Söhnlein aufgenommen. Und das war noch zu nah dran an der Zeit, wo wir so krass akkordmäßig aufgenommen haben. Weil nach Söhnlein, nach der Folge, habe ich direkt wieder Heiserkeit gehabt, wochenlang.
Krass.
Ja, richtig krass.
Und die Quintessenz aus der Geschichte ist?
Dass ich hier für den Podcast meine Gesundheit aufs Spiel setze.
Nee, aber überlegst du wirklich zum Logopäden oder Stimmarzt zu gehen?
Da, als das dann war mit Söhnlein, habe ich das schon in Betracht gezogen. Aber dadurch, dass er zwischen, wann waren das? Im November habe ich es mit ihm aufgenommen, glaube ich.
Im November,
Und jetzt sind wir im Hochsommer. Und da war so viel Zeit dazwischen, dass ich dachte, okay, warte jetzt erstmal nochmal ab. Vielleicht wird es dann komplett sich wieder beruhigt haben. Und hab halt jetzt die ersten Folgen abgewartet und es ist halt nichts passiert. Und deswegen ist es jetzt okay.
Ich sehe richtig so, wie du nicht sonst geredet hast. Genau. Irgendwie und auf deinem Bett sitzt und einfach abwartest.
Abgewartet. Genau. Es ist nichts passiert. Insofern ziehe ich das jetzt gerade nicht in Betracht, weil jetzt ist ja alles wieder okay. Aber da war das schon so, da dachte ich mir, das ist ja kacke.
Ja.
Was, wenn wir jetzt wieder loslegen und ich nur, also ständig Stimmprobleme habe, dann haben wir echt ein Problem.
Aber man muss, glaube ich, auch nochmal zur Erklärung dazu sagen, dass wir einen ganz anderen Rhythmus der Aufnahme gerade haben. So, ne? Also dadurch, dass wir beide ja gerade kaum Zeit haben und es so ein bisschen reinprügeln müssen manchmal, weil wir nebenbei ja auch noch die sehr viele TikToks für Disney Deutschland produzieren und schreiben und machen und alles, das kommt ja auch noch dazu, haben wir so einen anderen Rhythmus der Aufnahme und vielleicht hat sich da auch, hat deine Stimme da auch nochmal Zeit, sich zu erholen, weißt du?
Die kleine Zicke, meine Stimme, diese Zicke.
Aber ich hätte voll gerne zum Bock, zum Logopäden mal zu gehen. Ich glaube, das würde uns allen. Also es gibt so, ich glaube, man kann da auf jeden Fall nochmal dran feilen.
Ja, ne? Ja.
Könnt uns ja einen Gutschein schenken, liebe Gäste, wenn euch da irgendwas dran stört.
Ich dachte, du sagst jetzt sowas, ihr könnt uns ja einen guten Logopäden empfehlen. Ach so,
nee. Oder so. Wir haben hier um die Ecke. Wir haben um der Ecke einen guten Logopäden. Na, stimmt. Ja. Naja. Mhm. Schön, haben wir das auch geklärt.
Ja.
Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem Hauptthema, die emotionalsten Szenen von Pixar. Da muss ich direkt mal, also vorab wieder Spoilerwarnung, ne, ganz viel. Also solltet ihr die ganzen Filme jetzt, die wir besprechen, noch nicht gesehen haben, dann, aber eigentlich dürfte das kein Thema sein. Und was mich auch kurz zur, na nicht Verzweiflung gebracht hat, aber so zum Überlegen war so, wie definiere ich denn das Emotionale? Also krass. Auf welcher Ebene berührt mich das total? Und ich habe zum Beispiel mit Absicht, und das ist jetzt ein Spoiler auf meine drei, die ich mitgebracht habe, zum Beispiel keine Tode mit reingenommen. Weil ich wir ja schon nicht. Mal darüber gesprochen haben, ja. Weißt du? Deswegen habe ich wirklich versucht zu gucken, okay, das ist schon mal raus.
Ach, deswegen hast du die nicht mit reingenommen?
Naja, und auch, weil ich das nicht wollte.
Ach so, okay,
weißt
gut.
Du? Das weil waren so finde, zwei
wenn
Dinge.
Das, wenn sich das doppelt,
ist in, nicht schlimm.
Das ist nicht schlimm, ja. Nee. Aber bei, jetzt, wo du sagst, bei mir sind auch keine drin, aber nicht, weil, also gibt keinen Grund dafür.
Ja.
Also es sind offensichtlich andere Szenen, die mich emotional mehr catchen.
Genau.
Als Todesszene, aber ich habe auch keine.
Ja.
Okay, aber erzähl weiter.
Ne?
Ja.
Und dann musste ich erstmal gucken, also wie zum Beispiel bei den Prinzessinnen, ne? Da musste ich ja auch immer erstmal gucken, okay, warum ist sie für mich persönlich, was hat sie für Eigenschaften? Und so war das jetzt zum Beispiel bei den emotionalen Szenen auch. Weil überleg mal, wie viele, also in jedem Pixar-Film ist mindestens eine, wenn nicht 10 emotionalen Szenen drin.
Wirklich fast jeder Pixar-Film schafft es, dich irgendwie emotional zwischendrin zu catchen.
Ja.
Das ist ja wirklich deren Steckenpferd.
Genau.
Und bei mir ist das so, dass meine Szenen, die ich mir rausgesucht habe, sind so, also bei ganz vielen Filmen hast du es ja so, dass man emotional wird, gerade ich und so. Aber ich muss im Mut des Filmes sein. Ich muss den Film gerade schon die ganze Zeit geguckt haben, um dann zu weinen, weil ich dann in diesem Mut bin. Die Szenen, die ich mir hier rausgesucht habe, sind so, dass du musst mir nur die Szene anmachen und ich bin schon fix und fertig und emotional.
Krass.
Also das ist, deswegen habe ich die gewählt, die ich habe. Weil du könntest das jetzt anmachen und ich würde sofort Pipi in den Augen haben.
Okay, dann ohne machen wir das ja auch gleich mal an.
Ja, genau.
Und dann heult die hier wieder.
Schari Schloss. Und ey, Fun Fact, ich habe von Sabrina, von einer meiner besten Freundinnen, zum Geburtstag eine Brille, eine selbstgebastelte, geschenkt bekommen, wo sie unten an dem unteren Brillenrand Schwämme rangeklebt hat.
Für deine Schari Schloss und Tränen?
Damit die immer sofort aufgefangen
werden. Wie weise.
Oder? Wahnsinnig cool. Kann ich nur empfehlen.
Das sind gute Freunde.
Ne?
Okay, dann bin ich sehr gespannt, was du jetzt gleich raushaust.
Ja.
So, und weil du ja 4 statt 3 hast, darfst du halt anfangen.
Okay.
Ja.
Ich habe gerade gedacht, ob du jetzt raten sollst. Aber
also es wird auf jeden Fall Toy Story dabei sein.
damit beginne ich jetzt auch.
Super, okay.
Bei mir ist es aber auch als Ranking verpackt. Ich habe nämlich tatsächlich auch überlegt, weil ganz oft machen wir keine Rankings, weil sich das ja auch irgendwie immer ändert, ne, vom Mut her, was mag man denn doch am liebsten und was nicht und so. Und bei dem war es jetzt aber so, dass ich ja bei jedem Film auch nochmal in die Szene halt reingegangen bin, um nochmal in diesem Augenblick wirklich zu spüren, was ich fühle, wenn ich das gucke. Und da konnte ich wirklich ganz klar sagen, für den Moment, wo ich am emotionalsten reagiert habe. Und das hat mich selbst sehr überrascht, dass es nicht Toy Story ist. Aber ich habe es mir so, also es ist für mich okay. Ich hatte erst zu knabbern daran gehabt. Weil es ja nun mal mein All-Time-Favorite-Forever-Lieblingsmovie ist oder Filmreihe, wie auch immer. Heißt ja nicht, dass man deswegen da am meisten weinen muss. Es ist ja trotzdem der für mich tollste Film oder die beste Filmreihe.
Ich finde es schön, dass du dich gerade total rechtfertigst vor dir.
Ja, von mir selbst. Ja. Es ist okay, Schari. Und zwar ist es Toy Story 3.
Oh mein Gott.
Wie, hast du auch Toy Story 3?
Red einfach weiter.
Okay. Ich habe Toy Story 3 und zwar das Ende von Toy Story 3. Hast du nicht auch?
Ja, auch, weil ich einfach, also red weiter.
Ich gehe krachen. Das, siehst du? Da beginnen wir doch schon mit den Überschneidungen. Das wird eine ganz kurze Folge.
Nee, aber ich glaube, die nächsten sind nicht.
Das hast du mir vorher schon gesagt. Ich meinte vorher schon zu Franzi, naja, vielleicht überschneiden sich alle oder ganz viele. Und sie, nein, auf gar keinen Fall. Hier wird sich fast, ich denke, nichts überschneiden, wenn überhaupt eins. Ich bin so gespannt.
Okay,
gut, wie auch immer. Und zwar ist es ja so, dass da war ja dieses große Hin und Her mit Andy, der ja nun aufs College geht und welche Spielzeuge nimmt er mit, welche nicht. Und am Ende ist es ja auch alles ein großes Chaos gewesen, dass die Spielzeuge irgendwie in der Mülltüte gelandet sind und zum Müll gebracht wurden, obwohl die auf den Hängeboden sollten. Und Woody wollte er aber eigentlich mitnehmen.
Hängeboden?
Ja.
Heißt es Hängeboden? Heißt es?
Ich glaube, das ist ein eingetragener Begriff im Duden.
Ich habe noch nie Hängeboden gehört.
Vielleicht erzähle ich auch Mist.
Warte mal, Hängeboden.
Vielleicht ist ein Hängeboden auch was anderes. Aber es gibt
das Wort. Das ist korrekt. Als wirklich? Hängeboden wird sowohl eine von der Dachkonstruktion abgehängte Plattform oder Zwischendecke bezeichnet, als auch der dadurch entstehende Raum zwischen Dachkonstruktion und Boden.
Na super.
Ein Hängeboden. Der Hängeboden trennt einen niedrigeren Raumbereich horizontal vom Dachraum ab. Ah. Ich hätte jetzt einfach Speicher gesagt.
Oder Dachboden.
Oder Dachboden.
Auf dem Karton steht auch Dachboden, glaube ich.
Also nicht
bleiben
Hänge.
Bleiben wir bei Dachboden.
Ja.
Und genau, und Woody wollte er denn doch mitnehmen ins College und so. Und dann hat er sich, ach so, und dann hat Woody nämlich einen Zettel auf den Karton gepackt, der selbst mit der Aufschrift verschenken. Und dadurch hat dann Andy, ist er so ins Überlegen gekommen und hat sich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Hat er den Karton genommen mit all der, mit der kompletten Toy Story Gang, außer vermeintlich Woody, und hat diesen Karton zu Bonnie gebracht. Und dort das Spielzeug übergeben mit der Begründung, dass es ein ganz besonderes Kind haben soll, seine Spielsachen. Weil wir wissen, oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Weil wir wissen ja, wie viel ihm sein Spielzeug bedeutet. Und dort setzt er sich dann im Schneidersitz mit Bonnie hin und holt die ganzen einzelnen Figuren raus und stellt die ganze Gang vor. Und es ist so, so niedlich, wie Bonnie die Spielsachen entgegennimmt, wie so ein Schatz wirklich. Und das zeigt halt so, okay, er hat genau die richtige Person ausgewählt, um sein Spielzeug, sein geliebtes Spielzeug zu hüten. Und dann streicht sie Jessie auch noch so übers Gesicht, so ganz behutsam. Und oh, das ist schon alleine für mich irgendwie so eine krasse Szene. Und dann es ist so, dass sie als letztes im Karton noch Woody entdeckt. Und sie kennt ja nun Woody, weil Woody hat sich ja zwischendrin quasi verirrt bei Bonnie. Und dann ist sie so, oh, ich habe eine Schlange im Stiefel. Und und Andy, das war so, das ist so eine krass menschliche Reaktion gewesen.
Nein, kriegst du nicht.
Genau, so, ne? Er zieht so Woody weg. Ja. So, nein, was, also so von wegen, was denkst du dir? Das ist doch mein Woody.
Ja.
Und du siehst richtig, wie es in seinem Kopf rattert. Und er Woody aus Reflex zurückhält, weil es ja nun wirklich sein größter Schatz ist. Und er dann Bonnie erzählt, was Woody ihm bedeutet und dass Woody sein allerbester Freund ist und was ihn halt so ausmacht. Und diese Szene macht so, so, so viel mit mir. Und das wieder in Verbindung mit der Untermalung der Musik, was ja Pixar so krass hinbekommt. Also keine Filmmaschinerie wie Pixar bekommt es ja hin, den Film so von Musik so dermaßen, also mit Musik zu begleiten wie Pixar. Und das schaffen die in dieser Szene halt auch. Da habe ich auch einen ganz kurzen Szenenausschnitt rausgesucht, den ich jetzt hier einmal ganz kurz einspielen muss.
Aber was Woody so besonders macht, ist, dass er dich nie im Stich lässt. Nie. Er wird immer für dich da sein, egal was passiert.
Ja, genau das nämlich.
Also für mich ist das halt, er sagt das natürlich zu Woody, auch persönlich, ja. Also er redet ja einmal mit sich selbst, er redet ja mit Woody, aber er erzählt es ja auch Bonnie. Aber er nimmt ja nicht nur von Woody in dem Moment so ein bisschen Abschied, weißt du, indem er das halt auch so sagt und ihm halt auch nochmal sagt, wie viel er ihm bedeutet hat. Die letzten 15 Jahre war das ja, die wir mitverfolgt haben von Toy Story 1, 2 und dann bis 3. Sondern dieser Abschied seiner eigenen Kindheit. Und das kracht mich nieder halt, weißt du?
Absolut. Und einfach, ja, aber auch dieses, seinen kostbarsten Schatz zu diesem Zeitpunkt einfach abzugeben an jemand anderen. Hm. Also er hätte ihn auch einfach mitnehmen können, für immer und ewig. Aber auch er scheint den Gedanken zu haben, Spielzeug ist da, um bespielt zu werden.
Was ja super ist. Voll. Ja.
Und gibt ihn dann an Bonnie. Hm. Und das Allerschönste ist ja, er übergibt ihn dann, als wäre er Porzellan, wirklich sein größter Schatz. Und dann spielen sie zusammen.
Ja.
Und das ist so, das ist ja so ein Zusammenschnitt aus deren Spiel, wie die dann fliegen mit denen und hier kommt wieder Schweinebacke. Und das ist so, genau das ist es, was Woody sich gewünscht hat für sich und für seine Gang. Und das war ja auch für ihn selbst so, so schwierig, von Andy loszulassen. Man sagt Woody ja auch nach, dass er so ein sehr, sehr selbstsüchtiger, egoistischer Charakter ist, seiner Gang gegenüber, weil er ja immer Dinge tut, die er möchte, aber am Ende ist ja sein oberstes Ziel immer, Andy glücklich zu machen.
Das Kind glücklich zu machen.
Das Kind glücklich zu machen. Und dann nimmt er halt auch in Kauf, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass er irgendwie oder seine Leute irgendwie immer so ein bisschen zurückgestellt werden, dafür, dass Andy glücklich ist. Mhm. Und wenn man überlegt, dass über diese Filmreihe hinweg, bis zum dritten Teil, wir sind ja hier beim dritten Teil, er immer alles getan hat, um sein Kind glücklich zu machen und selbst dann entschieden hat für sich, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Fokus von Andy, weil er ist auch einfach kein Kind mehr. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn man jetzt loslässt zu einem anderen Kind, also das einem anderen Kind ermöglicht, einen neuen Schatz zu haben und alles wieder zu bespielen.
Ich finde auch in den, also das ist ja so diese Nahaufnahme von Woodys Gesicht auch, während ja Andy redet, und ich habe halt auch das Gefühl in seinen Augen, also in seinem Gesichtsausdruck, was so krank ist, weil er gestikuliert ja nicht, er zeigt ja keine, einfach. Genau, er ist starr. Du siehst aber, dass er halt einfach so dieses, ach Andy, ich liebe dich doch auch, weißt du, dass er das so sagt oder denkt zumindest. Und das finde ich so krass, eine starre Puppe solche Emotionen abzukaufen. Mhm. Das ist halt für mich.
Das ist Pixar.
Genau, das ist Pixar. Und das macht auch das Ganze zu einer meiner emotionalsten Szenen.
Voll. Sie ist so traurig, aber gleichermaßen so, so schön.
Ja.
Es ist kein Tod, es ist trotzdem eine Trennung, aber es ist eine gute Trennung, weil Andy weiß, seine Gang ist in guten Händen. Die kleine Bonnie ist super glücklich, weil sie das Spielzeug bespielen kann. Die Toys sind glücklich, weil sie wieder bespielt werden. Und deswegen ist alles glücklich, auch
Andy
wenn das
ist
mit einer Trennung
glücklich,
ist. Andy
ne?
ist, ja eben.
Er freut sich aufs College. Es ist einfach so wahnsinnig rund. Ja, voll, total.
Eigentlich, wie wir es ja auch schon so oft gesagt haben, ein perfektes Ende.
Habe ich jetzt auch schon wieder gedacht, als ich da reingeguckt habe. Auch wie sie dann am Ende auf der Veranda liegen.
Schlimm.
Und Andy wegfährt.
Das
und dann
ich auch noch
dieser,
sagen.
Dann so dieser, dass man so den Horizont sieht und dann geht die Kamera so nach oben in die Wolken. Was ja die Toy Story Wolken ja nun mal sind.
Die Filmreihe auch begann
mit
diesen Wolken.
Und das ist so, habe ich auch noch mal gedacht, das ist so krass gut.
Ja, es ist richtig gut. Es ist wahr und ist richtig. Es wäre eigentlich ein perfektes Ende für eine Filmtrilogie. Und vor allem, wie du schon sagst, wie das Spielzeug auf der Veranda liegt, komplett durcheinander gewürfelt, weil gerade bespielt wurde. Bonnie geht rein, weil sie essen muss. Andy fährt weg und dann siehst du, wie die sich alle aufrappeln und sich hinsetzen und Andy hinterher gucken.
Genau.
Können die jetzt schon wieder heulen? Yeah. Ich Gänsehaut. Weil das so emotional ist und wie Woody denn noch sagt, mach's gut, mein Freund.
Ja.
Ciao.
Ja.
Ey. Und dann der Schwenker an die Wolken, ey. Grandios, da könnte ich jetzt gerade schon wieder applaudieren.
Bei diesem Meeting wäre ich gerne dabei gewesen, wie alle
ja,
krass, und dann gehen wir in die Wolken. Ja, super, Piet, super.
Voll.
Ja,
krass. Ja, richtig krass.
Ja, toll.
Deswegen, und das ist auch, wie ich eingehend schon gesagt habe, so eine Szene, du musst mir nur die anmachen.
Mm.
Also wir reden drüber und ich bin so emotional gecatcht.
Mm.
Kannst sie mir anmachen, ich bin sofort emotional völlig down.
Ja.
Also im positiven Sinne. Ohne diesen Film geguckt zu haben und in dem Mut des Films zu sein. Aber diese Szene, Wahnsinn.
Ja, voll. Ich stimme dir zu 1000% zu. Ich habe so ein bisschen, weil man hat ja jetzt nicht alle Pixar-Filme auch auf dem Schirm. Ich google dann immer so ein bisschen so ein paar Listen, die es so gibt.
Dito,
und skippe mich dann so durch die verschiedenen Szenen durch. Und als ich die gesehen habe, dachte ich so, ja, stimmt, total. Mhm. Jedes Mal, wenn ich den gucke, weil ich hasse auch generell Abschiede zu nehmen. Ich hasse es, wenn eine Zeit im Leben vorbei ist.
Mhm.
Und jeder weiß, wie er sich gefühlt hat, ob es jetzt totale Freude war oder vielleicht auch Angst und Traurigkeit, als man zu Hause auch ausgezogen ist. Das kommt ja auch noch dazu. Er zieht ja auch aus, er geht aufs College. Das ist so ein ganz neues Leben.
Mhm.
Und das berührt mich dann halt auch, zu wissen, wie ich mich damals gefühlt habe. Weißt du, so dieses Ausziehen, was Neues und das Alte hinter sich lassen. Ja. Und der Mensch ist ja nun mal ein Gewohnheitstier. Weißt du, der ist, da sind Neuerungen erstmal, kennst mich ja, ich finde alles, was Neues erstmal grundsätzlich kacke. Nein, will ich nicht, will ich nicht. Ja. Franzi, wollen wir nicht gleich? Nein. und nicht ohne Grund gibt es in so vielen Unternehmen immer dieses, nein, das haben wir schon immer gemacht, das machen wir auch weiterhin so, obwohl das überholt ist.
Voll.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Und deswegen catcht mich das halt nochmal so sehr. Ja. Ne? Dieser Fuß gesetzt, okay, anderes neues Leben.
Ja, voll Kanne.
Ganz krass. Toll.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir da schon übereinstimmen.
Ja.
Bei mir war es übrigens, ich google alle Filme, die es gibt denn von Disney oder so. Die Listen gucke ich mir an, welche Filme gibt es denn nochmal. Weil du kannst natürlich nicht ad hoc immer zu jedem, wer ist jetzt meine Lieblingsprinzessin, ad hoc nenne ich die fünf. Sondern man schaut dann immer nochmal die Listen an oder in die Filme rein oder irgendwelche Rankings, die es im Internet gibt und so. Und dann ist wieder immer so, ah ja, na klar, und hier und da.
Genau.
Aber bei meinem Ranking heute, alle vier Szenen waren sofort da.
Ah, schön.
Und darüber hinaus habe ich aber noch mal gegoogelt und geguckt, habe ich vielleicht was vergessen oder so. Es war nichts. Es waren exakt diese vier Szenen, die in meinen Kopf gekommen sind und da kam auch keine weiteren zu. Also es ist für mich wirklich, ey, voll das schöne Thema.
Die Creme der Creme
voll,
quasi.
Richtig, richtig
gut. High class. Okay.
Ja. Ja, geil, dann
bin ich sehr gespannt, was du zu meiner persönlichen Szene jetzt sagst oder ob wir uns da vielleicht auch irgendwie
streiten.
Nee, streiten glaube ich nicht oder ob wir uns vielleicht einfach ähneln. Ich glaube, der Film könnte vielleicht auf deiner Liste sein. Ich weiß nicht, ob es die Szene auch geschafft hat und zwar ist es Coco.
Mhm.
Hast du bei dir auf der Liste?
Ja, klar.
Okay, siehst du. wir sollten uns vielleicht andere Podcast-Partner suchen.
Am Anfang war es mehr so, dass wir nicht gematcht
voll.
Haben.
Und jetzt ist ich habe auch
immer das Gleiche. Na, voll langweilig.
Nee, und zwar habe ich die Szene, die für mich noch am emotionalsten ist, als eine andere Szene, über die ich auch gleich sprechen werde, ist, dass Hector über seine Vergangenheit redet. Und man die Rückblicke sieht, er zusammen mit seiner Tochter Coco, also Miguels Uroma, wo die da in dieser Höhle sitzen, ne, von Ernesto de la Cruz da quasi runtergeschmissen, damit die nicht seinen Ruf zerstören, weil er ja nun mal der Mörder ist von Hector und Miguel ja auch quasi dann da reingeschubst hat.
Ja.
Und für mich ist es ein absoluter emotionaler Höhepunkt, wenn er halt erklärt, dass er Coco damals den Song Denk stets an mich geschrieben hat, den sie immer jeden Abend zur selben Zeit gemeinsam gesungen haben. Und er würde alles dafür geben, um es ihr noch ein allerletztes Mal vorzusingen. Und dann kommt diese Rückblende. Ich mach die auch mal kurz an. Und dann fährt es da so rein, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Und dann auf einmal sieht man, wie Coco da sitzt.
Wein deshalb keine Tränen. Denn bin ich dann auch fern von dir, trag ich dich in mein Herz. Ich sing für dich ein kleines Lied, dann geht vorbei der Schmerz.
Und
denk stets an mich.
Was ich halt auch so krass finde und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das vorher auch so empfunden habe oder ob das jetzt dieses, ich bin halt selber Mutter und kann es nochmal nachvollziehen, auch gerade wenn man von seinem Kind getrennt ist oder der Papa getrennt ist, wie Coco da auf ihrem Bett sitzt mit ihren geflochtenen Zöpfen und diesen Papa, also Hector, so anschmachtet und so verliebt ist und mit ihren Beinchen wackelt, weil sie ganz doll aufgeregt ist, weil der Papa wieder singt und dann beide so sich zusammenkuscheln und sie mit ihrer kleinen Patschehand auch noch so in sein Gesicht geht.
Ja.
Alter, da rast ich einfach komplett aus, weil das so wunderschön ist. Umso trauriger ist es halt, dass er nie wiederkommt.
Ja.
Dass er sich niemals so richtig verabschieden konnte von ihr.
Weil er
ermordet wurde. Und dieser Song einfach dann von Ernesto de la Cruz ja benutzt wurde und sein Mit-Welt-Hit wurde. Und halt auch einfach dieser Gedanke daran, dass Coco ja niemals die Wahrheit so erfahren hat in dem Moment. So, warum ist ihr Papa nicht zurückgekommen?
Ja.
Das sind alles so eine Momente und so Gedanken in meinem Kopf, die mich zum Weinen
nicht nur,
bringen.
Nicht nur Coco selbst, sondern ja auch die Mama, ne?
Ja, die Mama, stimmt. Die genau ist ja auch so wahnsinnig zerstört,
voll
am Boden zerstört.
Weil er gegangen ist für seine Leidenschaft.
Genau.
Gegen die Familie, für seine Leidenschaft. Aber dass er eigentlich gemerkt hat und wach geworden ist und wusste, nee, das, was mache ich hier? Ja. Leidenschaft hin oder her, ich muss zu meiner Familie. Ja. Aber in dem Augenblick sabotiert wurde.
Mhm. Sabotiert ist ein richtig guter Name. Ne?
Und dann auch ermordet wurde.
Ermordet auch.
Ist halt dumm gelaufen.
Ja.
Also ja, und die sitzen da und denken, okay, er hat uns verlassen.
Ja.
Für seine Leidenschaft.
Für Ruhm und Fame und genau. Wahrscheinlich andere Frauen.
Ja, nicht nur
und,
für Leidenschaft, sondern tatsächlich. Wahrscheinlich, ja. Also sowas würde man sich in dem Augenblick wahrscheinlich ausmalen.
Ja. Geld, Fame, Erfolg, genau.
Ja. Aber hat sie sich da nicht Gedanken gemacht, dass er denn gar nicht mehr
geschrieben hat?
Nee, dass ja denn Ernesto de la Cruz voll groß war und ihn, dass man ihn gar nicht mehr gesehen hat.
Hä, und warum? Erstens das und warum, wenn das ja das Gute-Nacht-Lied von Coco war,
ja. Warum
hat die Mama nicht gesagt, der Song ist ja von uns.
Voll.
Moment, wo ist denn mein Mann?
Du, wir haben hier gerade einen Fehler.
Krass, richtige Logiklücke. Warum hat Coco auch nie... sie ist ja in so einem Alter, wo du dich eigentlich schon dran erinnern kannst.
Na
so ein
klar,
bisschen,
na sie singt du? Ja auch im hohen Alter dann am Ende dann nochmal
genau.
Mit.
Genau.
Also das, den Song vergisst du ja nicht. Und wenn er dann, der Gott. Muss ja kurz danach raus, also ne, er muss ja kurz danach damit durch die Decke gegangen sein, weil dann hatte er den Song ja.
Ja, quasi die Toten. Rechte.
Die Rechte hat er sich ja
ermordet.
Ermordet, wollte ich gerade genauso sagen, ja. Und dann müssen die es ja gehört haben. Und eigentlich hätten sie sich doch dann denken müssen, na gut, dass er das singt, aber wo ist denn der Hector? Wo ist denn der Papa oder mein Mann?
Das ist ja, also liebe Gäste, es kann natürlich sein, dass wir nach 100 Millionen Mal dieses Gucken des Films was übersehen haben. Vielleicht
Nein,
wird es irgendwo
haben wir
erwähnt.
Nicht. 100 pro nicht.
Aber das, also wenn ihr dafür eine Erklärung habt,
ja. Könnt
ihr uns gerne mal schreiben.
Bitte her damit.
Komisch, hab mich noch, aber
ich
gut, wir haben, aber dafür ist der Podcast ja da, deswegen haben wir ja die verschiedenen Themen, dass wir einfach genau über sowas sprechen können, weil ich habe noch nie über diese Szene so
Ansatz.
Intensiv geredet.
Ja. Voll, nicht mal im Ansatz.
Krass.
Voll geil.
Ja.
Schön.
Wollen Allein wir dann gleich...
Schluss machen?
Nee,
so.
Mit uns.
Reicht.
Nee, mit deiner weiter starten.
Ja, machen wir, weil wir können gleich bei diesem Film bleiben.
Genau, richtig, deswegen.
Eigentlich wäre der viel weiter hinten gewesen.
Oh, und
also
oh.
Weit vorne.
Was?
Also
ach so. Hä?
Im Ranking oben.
Mhm.
Auf Platz 1 oder 2. Eher auf 2 wahrscheinlich. Oder auf 1.
Okay.
Ich glaube auf 1. Aber weil es jetzt halt einfach passt, weil
genau.
Du den Film auch schon in den Topf geworfen hast, mache ich jetzt hier auch weiter. Und zwar ist es eigentlich die komplette Schlussszene.
Ab dem der komplette Film.
Der ganze Film ist einfach nur Gänsehaut. Nein, die komplette Schlussszene. Angefangen eigentlich ab dem Moment, wo Miguel für Oma Coco singt. Und sie...
Hey, auch das ist wieder Welcome Back
to
in
reality.
Meiner Wohnung.
falls man es nicht so gehört hat, das war eine Feuerwehr.
Ich glaube, das hat man gehört.
Okay. Voll albern, wenn wir jetzt sowas sagen und man hört nichts. Wie auch immer. Und Oma Coco stimmt dann halt mit ein.
Mhm.
Ab da an geht's los, dass bei mir, da muss ich dann schon tief durchatmen, weil das ist ja dann schon...
Da kommt's schon.
Mhm. Und wie Oma Coco dann das Familienbild rausholt, nämlich, dass sich zeigt und ihre Mama und Hector.
Den Papa.
Genau. Und man sieht richtig, wie was von ihm abfällt, von Miguel.
Mm.
Er sagt einmal so, also als wenn er so tief einatmet und dann so jetzt wissen es alle, jetzt ist es raus, jetzt stirbt er nicht, jetzt gerät er nicht in Vergessenheit im Land der Toten, sondern jetzt wird er wieder erinnert.
Mm.
Jetzt fangen wir wieder an, uns zu erinnern, weil Oma Coco sich jetzt wieder erinnert.
Mm.
Und also man sieht ihm so viel an, was von ihm abfällt. Und zwar einmal das und dann dieses, ich darf jetzt Musik spielen. Offensichtlich, also jetzt wird alles gut. Jetzt darf ich auch meiner Leidenschaft wieder nachgehen. Und das ist einfach so ein krass schöner Moment, wie die denn da hocken und singen. Und die Familie ihn ja jetzt auch nicht davon abhält zu singen, was sie ja vorher immer getan haben, sondern zugucken, was die Musik mit Oma Coco macht, dass sie halt in dem Augenblick ihre Erinnerung auch wieder weckt und sie so wie so neue Lebensgeister weckt.
Mhm.
Nur für kurz, weil dann kommt der Schwenk auf ein Jahr später und dann ist Oma Coco tot, leider. Und da geht es aber auch noch weiter, es wird ja nicht besser mit den Tränen und den Emotionen. Dann stehen die ja, dann sind wir wieder beim Dia de los Muertos. Dia de los Muertos?
Dia,
ja. Und dann stehen die da vor der Ofrenda, Miguel und seine Abuela oder Abuelita, weiß ich nicht, eins von beiden, Abuela?
Nee, ja, doch das Erste.
Ja.
Ja.
Das Erste.
Ja, ich nehme das Erste.
Und dann stellen die das Bild der verstorbenen Oma Coco dahin.
Und das ist auch so traurig.
Das ist, man sieht den Schmerz an, aber auch einfach dieses, ja, es ist der Lauf der Dinge. Die gehen ja nun mal auch anders mit dem Tod um als wir. Und dieses Bild, sorry für die Unterbrechung, Franzi hat gerade so ungleich rausgeguckt.
Ja, weil die Fenster gar nicht richtig zu sind.
Ah, deswegen auch.
Man muss auch dazu sagen, draußen sind halt 40 Grad.
Ja.
Bisschen Luft darf auch sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall stellen sie dann das Bild von Oma Coco auf die Ofrenda, damit sie halt immer erinnert wird. Mhm. Und das Bild steht dann neben dem Familienfoto von der kleinen Oma Coco mit ihren Eltern. Mhm. Und das ist so. Und dann beginnt nämlich auch einer meiner absoluten liebsten Lieblings-Disney-Lieder überhaupt. Mhm. Und zwar Stolzes Corazón. Mhm. Und da hört es ja auf bei mir. Da, also wow. Mach mal kurz an.
Ist es das der Moment? Ja. Ah, okay. Vor allem, wie schön sie da halt über die Brücke gehen, einfach so, ne, zusammen. Ja.
Für Hector ja sowieso das allererste Mal. Er ist nie über die Ringelblumenbrücke gekommen in das Land der Lebenden, in das Reich der Lebenden, weil ihn ja keiner erinnert hat mehr. Und es stand auf keiner Ofrenda und das ist ja das Ticket in die andere Welt, in die Welt der Lebenden. Und er läuft ganz ungläubig auf diese Ringelblumen. Hand in Hand mit Imelda und mit Oma Coco. Mm. Und das ist auch so witzig, weil Oma Coco ja eine Oma ist, ganz alt.
Voll.
Aber seine Tochter.
Also das ist so richtig, weiß ich nicht.
Naja. Und dann laufen die alle gemeinsam rüber zu ihrer Familie, um dort mit ihnen zu feiern. Und ey, es ist einfach ein Meisterwerk und alle feiern sie da zusammen, die Lebenden mit den Toten. Und das Schönste ist einfach, dass Miguel seiner Musik nachgehen kann, dort steht und singt und Gitarre spielt und Hector dann mit einstimmt. Ne? Er schnappt sich dann quasi auch die Gitarre und spielt mit ihm zusammen und killt mich.
Das ist auch so, diesem Lied. Ja, das ist auch eine wahnsinnig schöne Szene. Stimmt, hast du recht mit diesen, dass sie zusammen dann musizieren dürfen, quasi, ne?
Und Musik ist ja für mich sowieso, bedeutet mir allgemein schon so, so viel und dadurch, dass dieser ganze Film, dass Musik so im Fokus steht und der Film dann auch endet mit Musik, also, dass nicht nur, dass Musik läuft, sondern dass sie im Fokus steht und aktiv im Film ja Part hat, weil er ja singt und die Gitarre spielt und dass er der Fokus des Filmes auch war, ist einfach, das killt mich und vor allem, dass er seiner Leidenschaft nachgeht und von Anfang bis Ende einfach so daran festgehalten hat, seiner Leidenschaft nachgehen zu können und er hat sich einfach nichts sagen lassen von seinen Eltern, von der Familie, von seiner Oma. Und boah, ich liebe das so sehr und ich habe es schon so oft gesagt, aber ich liebe nichts mehr als Menschen, die Leidenschaften haben in jederlei Hinsicht, die sich für Dinge und Themen interessieren und dafür brennen und seien sie noch so weird. Mhm. Völlig egal, aber wenn du
auch wenn ihr Videos seht, wo Menschen essen, das ist auch okay.
Auch eine Art von Leidenschaft. Genau. Nee, ernsthaft, ich finde das so, so toll und so schade für Menschen und davon gibt es auch so viele und das klingt super anmaßend, aber für mich wäre es einfach super traurig, wenn man nicht die Fähigkeit hätte, sich für Dinge zu interessieren und so zu brennen wirklich und sei es Schachspielen.
Ja.
Ey, das wäre für mich das Langweiligste der Welt, aber allein wenn irgendjemand in meinem Umfeld so dermaßen dafür brennt und sich da so auskennt und mir Dinge darüber erzählt, dann würde ich es einfach aus dem Grund feiern, weil ich sehe, wie diese Person dafür brennt. Mhm. Und so ist es ja in diesem Film mit Miguel und seiner Musik und dann auch noch dieses Thema Musik und so und er hat nie aufgegeben und am Ende hat er damit so viel gerettet. Also sei es Hector, sei es Oma Coco, sei es die ganze Familie, die einfach wieder fröhlich sein konnte.
Ja, auch so, ja, dadurch auch ein Stück weit nochmal so zusammengefunden hat, weißt du? Weil nicht dieses, oh Gott, dieser eine, der verlorene Sohn, der Musik machen will, so ein bisschen, weißt du, dieses Gefühl. Sondern alle können ein bisschen durchatmen, voll, haben ihren Frieden, haben ein bisschen die Familienehre ja auch wieder zurückerlangt. Irgendwie. Und
vor allem sich selbst auch die Musik verboten haben. Was ist das für ein krank, Leben? Ne? So. Ja.
Selbst jetzt, in die Flaschenpfeife.
Voll.
Ja, am Anfang. Genau. Keine Musik, verboten.
Keine Musik. Ja. Ey, wirklich. Und deswegen hat er mit seiner Leidenschaft und dieses so daran festhalten einfach so viel gerettet.
Ja, wahnsinnig schön.
Und deswegen
schön.
Ist dieses Ende ist für mich Perfektion für einen Film. Das ist einfach, es ist einfach komplett.
Wow.
Ja, richtig geil. Schön. Richtig. Und deswegen muss man auch da einfach nur die Szene anmachen und dann ist schon vorbei.
Ja.
Richtig geil.
Wahnsinnig toller Gesamtfilm einfach.
Und deswegen glaube ich, dass er so an Emotionalität mein Platz 1 ist.
Krass,
weil
okay.
Weil das halt so mit dieser Leidenschaft, mit der Musik, mit allem und einfach so ein perfektes Ende ist.
Ja. Schön. Oh, warst du jetzt aber on fire, ne?
Richtig on fire.
Du hast mich richtig verloren in den Worten.
Das freut mich so.
Ganz toll.
Hast an meinen Mund geklebt.
Aha. Ja, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt toppen kann mit meiner Rede. Aber ich habe mich bei meiner nächsten emotionalen Szene von Pixar für die Monster AG entschieden.
Spannend.
Und da war ich mir ziemlich sicher, dass du das nicht hast. Mhm. Und ich glaube, haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm. Und zwar ist es die Szene, wo Sally von Boo Abschied nehmen muss. Mhm. Und auch hier wieder bin ich, glaube ich, infected. Wegen Muttersein einfach, weil gerade so diese Themen generell Abschied nehmen, neues Leben, was ganz Neues im Leben, sowas klebt eher gerade so an mir. Und das finde ich ganz dramatisch einfach, weil er ja Boo nie wieder sehen darf. Und alleine schon dieses, dass er sie nie wieder sehen darf, diesen Riegel davor zu machen, obwohl ja Boo für Mike und für Sully so eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich meine alleine schon, dass ja Menschen so nicht verboten, sondern Angst verbreitet haben in der Monsterwelt, weil gesagt worden ist, die dürfen einen nicht anfassen, die sind giftig und alles sowas halt.
Kontaminierungsalarm.
Weißt du? Richtig, richtig. Und Boo schafft es aber durch ihre Art und Weise, Mike und Sully davon zu überzeugen, dass sie einfach nur ein kleines süßes Mädchen ist.
Vor allem einfach auch immer noch dieser Gedanke, dass sie die gescared haben, um die Schreie aus ihnen rauszuholen und daraus die Energie zu zapfen.
Ja.
Und am Ende, das Lachen einfach so viel energetischer ist als...
Und einfacher zu bekommen auch. Keine Kinderseele wird da zerstört.
Es ist auch eigentlich so eine schöne Message.
Ja, voll, total.
Boah, und dieser Schreiautomat von Randall.
Ja, Horror. Auch generell so dieses, auch wenn Boo dann da liegt auf diesem Stuhl und dann kommt dieser Automat immer näher und so. Ja. Ne? Diese Szene ist einfach so hardcore. Nee, auf jeden Fall... gut, ne, auch hier wieder, alles hat irgendwie ein Ende und da frage ich mich, wer hat gesagt, Monster und Menschen dürfen auch in dieser neuen Welt, wo ja nun mal Kinder zum Lachen gebracht werden, wer sagt denn da, die dürfen keine Freunde sein, weißt du? Mhm. Warum kann man denn nicht direkt umdenken? Aber nein, da wird erstmal gesagt, so, hier ist die Tür, bitte bring Boo zurück, du darfst sie nie wiedersehen und danach wird sie auch noch geschreddert. Also es geht ja auch keinen Weg zurück. Mhm. Und das finde ich halt so krass. Und wenn erstmal schon, dass die Tür so wunderschön aussieht. Sie hat die schönste Tür von allen. Dieses zartrosa mit den wunderschönen lila, pinken Blümchen drauf. Ja. Und wenn sie dann...
Das sind eher so Flieder.
Okay, Verzeihung bitte. Okay. Und wenn sie dann halt, wenn die Tür aufgeht und sie in ihr Kinderzimmer geht und dieses, oh mein Gott, da sind alle meine Spielsachen wieder. So diese Freude zeigen, darüber. Ne? Sally alles. Und dabei ist ja auch Jessie. Sie gibt ja einmal Jessie, sie hat eine Jessie-Puppe. Dann hat sie so ein Quietsche-Nemo, ne? Weil Nemo ja der nächste Film dann war. Genau. Und Pixar baut das ja immer alles rein. Vor allem die nächsten Filme bauen sie rein und da war es Nemo. Und sie ist ganz aufgeregt und zeigt ihm alles, weil sie halt denkt, ja, Sally ist halt einfach mein bester Freund. Mhm. Und dann bringt er sie ins Bett. Und auch hier wieder, dass die beide sich halt einfach umarmen.
Die Musik, da haben wir es wieder.
Und Sally bringt Boo halt ins Bett, deckt sie zu und Boo berührt noch so seine Hand und dann geht halt Sally zurück in den Kleiderschrank und verabschiedet sich halt. Und sie bleibt dort zurück in ihrem kleinen Bettchen.
Oh, wie sie guckt.
Mit ihren Zöpfchen und Sally hat auch da Tränen in den Augen. Genau. Und jetzt kommt die Szene, Sie geht aus ihrem Bett raus, weil sie sich fragt, oh, wo ist denn der Sally hin?
Katze?
Genau, und das ist es, was mich jetzt... Ja. Ah, da.
Katze.
Oh, genau, das ist es. Oh. Zack, Türschredder.
Geschreddert, ja.
Genau, und das ist es halt, ne? Und das ist wirklich was ganz viel im... Das finde ich immer wieder schön. Jedes Mal.
Schön.
So, naja, schön, einfach weil es mich berührt,
ja,
ne?
Ja,
das so
schon
zu sehen. Zumal ja auch am Ende Mike schafft, aus all diesen kleinen Schredderteilen Boos Tür zu rekonstruieren.
Trotz der ganzen Wunden an seinem Finger oder die er in Kauf genommen hat dafür.
Ja. Und dann fehlt noch dieses eine kleine Stück, was ja Sully in Erinnerung an Boo, an die wunderschöne Zeit aufgehoben hat. An und dann macht er, macht er das vom Klemmbrett in die Tür rein und dann leuchtet oben das Licht. Das heißt, dass die Tür quasi online ist. Und dann geht er da rein und dann hört man nur, man sieht, wie er sagt Boo und dann hört man sie nur Katze. Und dann endet halt der Film, ne? Ja, krass, ne? Und wirklich, das war schon immer. Also Monster AG ist sowieso einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme. Könnte ich mir jedes Mal wieder angucken. Und diese Szene ist wirklich wahnsinnig schön.
Meine Tochter hat letztens auch sie hat aus Versehen ihr Sparschwein kaputt gemacht. Und da war ein Teil und das hat sie aufgeklebt auf einem Papier mit einem Kleber drüber. Und da meinte sie, guck mal, wie Sully mit dem Türstück von Boo. Da war ich auch so, mein Gott. Das ist meine Tochter.
Ja. Ja, nee, also das ist für mich wirklich eine der emotionalsten Szenen.
War auch eine schöne Rede, hast du gut gemacht.
Dankeschön.
Ich meine, ich hatte sogar Gänsehaut.
Siehst du?
Ja.
Das ist schön. Und jetzt freue ich mich sehr auf deins und bin gespannt, ob wir uns da überschneiden.
Na.
Okay, bitte.
Wir sind schon wieder bei Toy Story.
Mein Gott.
Diesmal beim vierten Teil, der uns ja auch ganz besonders verbindet.
Ja, das war der erste Film, den wir zusammen geguckt haben. Das erste Event wo wir zusammen waren, wo wir Bully getroffen haben.
Krass, ne? Da haben wir es einfach nur für unsere eigenen Instagram-Accounts gemacht, nicht irgendwie für einen Podcast oder irgendwas. Das war noch gar nicht weit weg. Ja, und deswegen verbindet uns das irgendwie ganz schön dolle. Und genau, und dieser Film ist ja, was hatten wir eine Angst damals, als der rauskam, weil, wie wir eben schon gesagt haben, der dritte Teil war das perfekte Ende einer perfekten Trilogie und plötzlich schmettern die einen weiteren Film raus und ich als Toy Story Fan hatte so einerseits, habe ich mich ja so dermaßen gefreut, dass es einen vierten Teil geben wird und dann war aber so dieses, wenn die das verkacken, dann ist einfach alles scheiße. Für immer.
Yeah.
Und ich dachte mir auch eigentlich, kannst du nichts besser machen? Also man kann ihn nicht so gut machen, dass man nicht mehr sagen würde, es ist die perfekte Trilogie. Also was soll kommen? Ich wurde eines Besseren überzeugt.
Gott sei Dank.
Ja, ich liebe diesen Film dermaßen. Sage trotzdem, das war das perfekte Ende einer Trilogie. Aber wenn die schon einen vierten rausschmettern wollten, dann war er perfekt, so wie er war. Und ich möchte ihn auch nicht mehr missen, weil es ein Film ist, den ich einfach mit am häufigsten gucke.
Ja.
Und da ist es auch die Endszene, weil das war dann wirklich so final. Das war so.
Bis wir ja jetzt wissen, dass ein fünfter Teil kommen soll, was ich übrigens noch gar nicht richtig glauben kann.
Ich auch nicht.
Also ich
bin da auch noch nicht so.
Gäste uns auch geschickt haben und gefragt haben und wir haben uns immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich irgendwie meiner Meinung nach gab es noch nicht dieses 1000-prozentige, irgendwie
Statement,
weiß ich,
so
ja,
dieses
ich weiß nicht,
Statement
das irgendwie fehlt mir das so, ist wie bei Eiskönigin, wo ich bei Eiskönigin mir es noch mehr vorstellen könnte, aber bei Toy Story ist so, ich weiß nicht,
ich auch nicht, ich fühle da auch noch nichts zu, also irgendwie bin ich da auch noch nicht so, ich hoffe auch hier wieder eigentlich, dass es bei diesem Film bleibt, weil, naja, ist ja auch egal.
Reden wir in einem Jahr drüber, wenn er rauskommt.
Genau. und da ist es die Szene auf dem Rummel am Ende.
Soll ich anmachen?
Nee.
Okay, Entschuldigung.
Ich gebe dir ein Zeichen.
Ah, okay.
Und da sind die auf dem Rummel und da wollen die sich eigentlich verabschieden. Die ganze Gang, inklusive hier Buzz und Woody mit den neuen Freunden, die da alle haben, wollten sich von diesen, wie nennen wir die? Mann, die Lost Toys. die verlorenen Spielsachen verabschieden von Porzellinchen wieder. Es stand der große Abschied wieder von Porzellinchen vor der Tür. Und dafür hat Forky oder die alle haben den Camper sabotiert. Auch schon wieder sabotiert. Schön. Schönes Wort. Von Bonnies Familie, damit die Zeit noch schinden können, damit die sich alle verabschieden können. Und wo die verabschiedet, Porzellinchen, das ist halt schon so, auch schade, die beiden eigentlich voll verliebt und jetzt müssen die sich schon wieder voneinander trennen. Und dann geht er zu Buzz und sagt, dann sagt Buzz, sie kommt schon klar. Mm. Und man denkt natürlich, Porzellinchen ist gemeint. Und dann sagt er, Bonnie, sie kommt schon klar. Oh. Und das ist so, okay. Und dann rattert das in
also ich habe selten Gänsehaut im Podcast, aber jetzt gerade schon wieder.
Voll. Mm. Und wo die sagt, und der realisiert dann, okay, sagt Buzz mir gerade, dass ich mit Porzellinchen gehen soll, dass es okay ist, wenn ich mit Porzellinchen gehe. Und dann sagt Woody nämlich ganz sicher und Buzz sagt, hör auf deine innere Stimme. Mm. Was ja eigentlich super witzig gemeint ist, weil das war ja auch in dem Film die ganze Zeit der thematisiert, der Gag mit der inneren Stimme und eigentlich, deswegen hat er immer seinen Knopf gedrückt und dann hat die Stimme irgendwas gesagt und er hat versucht, es zu interpretieren. Aber eigentlich im übertragenen Sinne, es ist halt super, super schön, diese Message, hör auf deine innere Stimme. Und seine innere Stimme ist ja eigentlich, dass er nicht ohne Porzellinchen sein möchte. Mhm. Und das ist so schön, weil ich ja auch gerade so ein Mensch bin, der immer sagt, ey, hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Herz, hör auf deine Seele, whatever. Mhm. Hör einfach auf dich selbst und nicht auf andere und äußere Einflüsse. Und das ist so schön, wie er das dann in dem Augenblick sagt, hör auf deine innere Stimme. Aber natürlich witzig und aber auch mit Message gemeint, ganz sicher. Und dann kommen alle und er guckt alle nacheinander an und übergibt seinen geliebten Sheriff-Stern dann an Jesse, weil er war ja sowieso nicht mehr so das bespielte Spielzeug von Bonnie, sondern es war ja dann eher Jesse. Und dann hat er ihr diesen Stern übergeben. Und umarmt die ganze Gang und dann am Ende natürlich nochmal Buzz ganz, ganz besonders innig. Und dann fahren die mit dem Camper weg. Und jetzt kommt die Szene, die mich killt.
Ist Woody jetzt ein verlorenes Spielzeug?
Nein, ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Bis zur Unendlichkeit.
Und noch viel weiter.
Und sie sitzen da oben auf dem Karussell, Porzellinchen und Woody und Buzz und die Gang fahren weg. Ja.
Und das ist so, allein, dass dieser Film mit diesen Worten endet jetzt. Ne? Und das ist das, das wollte ich vorhin noch nicht sagen, weil ich ja wusste, dieser Film würde jetzt noch kommen. Mhm. Dass mir das noch, das hätte das perfekt gemacht eigentlich. Ich habe vorhin gesagt, das ist eigentlich das perfekte Ende, aber dass ein Film endet mit den Worten bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ist so.
Bei diesem Meeting wäre ich ja auch gern dabei gewesen.
Wie kann man sich denn nochmal selber übertreffen so?
Also okay, Leute, wir hatten im dritten Teil die
das
Wolken.
Das perfekte Ende.
Ja,
wie
die
machen
Wolken.
Wir es jetzt noch besser?
Genau, jetzt haut mal einen raus.
Und das
bestimmt
ist so logisch.
Irgendeine Praktikantin gesagt, hey, sorry, aber.
Wie wäre es denn? Ich habe da ein Tattoo.
Genau.
könnte man das nicht machen? Überkrass. Ja. Also das ist so, bis jetzt sind es die letzten Worte dieser Filmreihe, wie sie jetzt besteht, in der Hoffnung, dass vielleicht keine weiteren Teile kommen. Und das ist auch schon wieder so, wow. Mhm. Und da kannst du mir auch einfach nur die Szene anmachen und ich bin so drin und dann kann mich jemand voll quasseln und ich würde nichts aufnehmen, weil ich so in dieser Szene stecke. Und das ist auch das, was du eben schon bei Teil 3 bei dem Ende angesprochen hast. Mhm. Und ich bin nicht so sehr drauf eingestiegen, weil ich das hier nochmal krasser finde. Mhm. Aber jetzt nochmal das aufgreife, was du gesagt hast, dass es hier so ist, es wird ein neues Kapitel begonnen. Mhm. Woody und Buzz oder eher Woody beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben und traut sich, etwas zu verändern in seinem Leben, wo er doch so lange den größten Wert darauf gelegt hat, seinem Kind ich will nicht sagen dienen, aber für sein Kind da zu sein. Mhm. Das war sein größtes Gut, das war sein Ziel. Und jetzt komplett will er ein freies Spielzeug sein, was er überhaupt nicht auf dem Schirm hat und gar nicht verstanden hat, dass Porzellinchen das toll findet, weil du hast keinen Besitzer, was ist denn dein Job irgendwie? Mhm. Und Veränderung wird halt so krass oft negativ behaftet, wie du das schon gesagt hast vorhin. Und ich kenne so viele in meinem Umkreis, die für die ist Veränderung erstmal generell negativ. Und weil uns irgendwie auch allen ja so diese Glaubenssätze mitgegeben wurden. Das ist einfach so. Yeah. Irgendwie ist es in unseren Köpfen verankert, Veränderung ist schlecht. Aber manchmal muss man auch einfach irgendwie aus seiner Komfortzone ausbrechen, damit es einem auf lange Sicht besser geht. Also weißt du, so auf kurze Sicht ist Veränderung vielleicht schmerzhaft oder also auch scheppert richtig dolle rein oder was auch immer. Aber manchmal muss man halt diesen kurzen, heftigen, dollen Schmerz in Kauf nehmen, damit es einem dann auf lange Sicht einfach besser geht.
Yeah.
Und ich finde, diese Szene zeigt es so. Er weiß, er muss sich von dem Gedanken trennen, dass er nur noch für ein Kind da ist, dass er mit seinen Homies ist, mit seinem Spielzeug, was sicherlich, also wir sprechen hier von Spielzeug, aber so in dem Augenblick Schmerz auslöst und die Angst vor Veränderung. Aber am Ende hat er auf lange Sicht seine große Liebe, mit der er jetzt ein neues Leben beginnt. Komplett anders, als das je gewohnt war. Und manchmal muss man halt genau diesen einen Schritt wagen, damit es einem besser geht.
Ja.
Und das finde ich so krass in diesem Film. Schon, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber schon als du es bei Teil 3 gerade gesagt hast, dachte ich, stimmt, da passt es ja auch mit Andy und diese komplette Veränderung. Auch für Woody da schon, dass er jetzt einem anderen Kind das Spielzeug, der beste Freund sein soll. Und jetzt in diesem Teil einfach nochmal mehr, weil er sich von diesem Gedanken komplett löst und komplett ein anderes Leben sich entscheidet. Mhm. Ja, genau.
Krass. Was man alles von einer Szene, also in eine Szene nicht nur hinein interpretieren kann, sondern was die einem auch einfach sagt.
Voll.
Weißt du?
Ich finde auch rein interpretieren, man kann so viel in so vieles rein interpretieren.
Aber da kannst du das nicht rein interpretieren, weil so ist es halt.
Ja, weißt du? Und vor allem weiß man ja auch, dass ja Pixar super intelligent denkt und super intelligente Filme schreibt und es nicht nur ein, er geht und bla, sondern das ist ja so krass deep immer bei Pixar, dass es ja nicht ein reines Reininterpretieren ist, sondern dass es ja so ist.
Ja, voll.
Ja.
Absolut.
Und deswegen ist das für mich auch so eine Herzensszene, Moment, wie auch immer, für immer und ewig.
Bis nächstes Jahr. Nein, ich weiß gar nicht, wann der rauskommen soll, aber
ob er
überhaupt rauskommen soll.
Ja.
Ja. Ach, schön.
Ja.
Toll.
Danke.
Man merkt, dass du die ganz okay findest, die Filme.
Oder? Sie sind okay.
Ja, also ich bin ja am Ende mit meinen dreien.
Okay, ich habe noch
einen. Weil ich habe ja, hab ja bei dir mit angeschlossen quasi, mit Toy Story Teil 3.
Ja, stimmt.
Genau, ich hatte Toy Story Teil 3, dann Coco und
Monster AG.
Genau, sind meine drei.
Okay, dann kommt jetzt noch eine Szene, die auch eigentlich erstmal ganz schön dolle traurig ist, wirklich. Und nicht nur eigentlich, sondern sie ist krass traurig.
Okay, okay, erzähl mir mehr.
Der möchte mehr wissen.
Yeah.
Alles steht Kopf.
Oh.
Und jetzt denken bestimmt viele, ja, bin ich dabei, Bing Bongs tot, aber nein, das ist es bei mir nicht. Ich finde, ich habe extra, weil auch als ich dann noch gegoogelt habe, war das in jedem Ranking dabei.
Krass, ne?
Auf jeder Liste.
Und haben wir nicht über Bing Bong schon mal gesprochen mit den Tonen?
Ja, haben wir.
Und deswegen war das so ein bisschen raus, weil ich halt aber auch geguckt habe, wo werde ich noch mehr getapscht.
Ja, kann ich verstehen. Für mich ist das auch, es ist krass, die Szene.
Ja.
Und wie er sich opfert dafür. Also, ne? Keine Frage.
Los, Freude, noch ein letztes Mal.
Genau.
Und dann weiß er schon.
Von da unten und ist super glücklich, wie er winkt und sich denkt, das hat funktioniert.
Und dann flupp ist er weg.
Voll selbstlos, wie er ist, weil alle auch da, wie Woody für sein Andy oder Bonnie oder was auch immer, sind die halt nur am Wohl von Riley interessiert.
Ja.
Ne? Ist sie aber nicht die Szene? Also das ist jetzt nicht so, dass ich da überkrass emotional wäre. Mhm. Schon, dass es einen toucht, aber nicht so sehr wie jetzt die Szene, die ich jetzt nenne. Und zwar als Riley abgehauen ist, völlig zerstört, weil sie so sehr nach Minnesota zurück möchte, nach Hause. Mm. Und dann kommt sie ja auf dem Weg, wie sie in dem Bus, oder sie ist schon im Bus, kommt sie zur Vernunft, dank Kummer, die ja in der Schaltzentrale da wiederum, also ne, die hat dafür gesorgt, dass
rumsteuert.
Genau, dass Riley zur Vernunft kommt und dann rennt sie ja nach Hause. Und dann kommt es zur Szene wieder in der Schaltzentrale und Freude, und das ist auch so krass, übergibt dann die gelben Kernerinnerungen an Kummer.
Mm.
Und das ist ja so verbunden mit der Erkenntnis, dass dass es ohne Freude kein Kummer geben kann und ohne Kummer keine Freude.
Ja.
Und das ist ihr ja schon aufgefallen, oder die Erkenntnis kam mir schon in der Vergessenheit, wie sie mit Bing Bong da unten in der Vergessenheit war. Ja. Und da hat sie nämlich eine vergessene Erinnerung gesehen und hat dann realisiert, oh krass, sie war so traurig bei diesem verlorenen Spiel und hat danach aber nur Freude empfunden, weil dann die Leute zu ihr kamen und sie so empowert haben.
Genau.
Das ist nur passiert, weil sie vorher traurig war und Kummer empfunden hat. Und da kickte dann so diese Erkenntnis, so krass, sie kann nur fröhlich sein, wenn sie auch mal Kummer hat.
Ja, ich meine, ist ganz normal, das eine geht halt auch nicht ohne das andere. Man ist nicht 24/7 immer sein Leben lang glücklich, 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 voll, sondern es gibt halt auch mal traurige Momente.
Genau.
Und auch diese muss man ausleben. Man kann, und deswegen nervt mich ja Freude in dem Film, so, weil sie immer
fröhlich,
ja, immer alles übertönt und tönt und tönt. Und ich für meinen Teil, nee, lass mich doch jetzt weinen.
Voll, kurz. Absolut. Ja. Und sie denkt, man muss fröhlich sein, damit es einem gut im
muss
Leben
man
geht.
Nicht. Aber ich werde richtig aggressiv.
Ja, ich merke schon.
Ich möchte, komm bitte zu deiner Szene jetzt.
Okay, ja. Warte. Ach so, genau. Und dann gibt sie diese Kernerinnerungen an Kummer. Und diese freudigen Kernerinnerungen sind nun Erinnerungen, die Riley aber auch mit Kummer und Trauer verbindet. Das wechselt ja, ne? Ja. Vorher war das, oh, Minnesota und oh.
Genau.
Und jetzt, da sie umgezogen ist, ist es halt voll mit Kummer auch verbunden und mit Trauer, weil sie ja diese nicht mehr da ist. Und das bringt sie dazu, ihre Heimat halt einfach so sehr zu vermissen. Und genau diese Kindheitserinnerungen werden dann halt mit diesem blauen Schleier von Kummer gezeigt. Und dann ist wieder der Schwenk zu Riley und sie fängt so an zu weinen. Und weil dann diese Erkenntnis kickt, dass diese Erinnerung an ihre Kindheit einfach mittlerweile irgendwie traurig sind, weil sie da nicht mehr ist. Und das ist so, wie sie da anfängt zu weinen,
so, ne?
Wirklich, so ganz bitterlich, und dann beichtet sie förmlich ihren Eltern, ich habe Heimweh. Und dann, wie sie das sagt, ich finde es so schlimm, weil sie Heimweh einfach so das schlimmste Gefühl ist. Und dann guckt sie ihre Eltern dabei nicht einmal an, weil sie halt sie nicht enttäuschen möchte, dass sie jetzt Heimweh nach zu Hause hat. Und dann, mach mal jetzt kurz die Szene an, bitte.
Ihr hört, dass ich fröhlich bin, aber ich will meine alten Freunde und mein Eishockey-Team. Ich will wieder nach Hause. Bitte nicht böse sein.
Oh,
allein dieses Bitte nicht böse sein, weil sie ihre Eltern nicht enttäuschen will, das ist so schlimm. Aber dann, und das ist das, was mich noch mehr fertig macht, ist die Reaktion ihrer
Eltern, ne?
Dass sie dann sagen, dass sie auch Heimweh nach Minnesota haben und zählen alles auf, was ihnen an Minnesota fehlt oder in Minnesota fehlt. Und das ist so, da fängt sie erst richtig bitterlich an zu weinen. Wenn du meintest, vorher war schon bitterlich, gebe ich dir voll recht, aber in dem Augenblick sackt sie richtig zusammen, weil man halt, also das ist halt Heimweh und Erleichterung, weil sie sich ihren Eltern offenbart hat und die ihr bestätigen, ja, es ist okay, dass du Heimweh hast. Wir haben auch Heimweh. Und alle drei umarmen sich und knien auf dem Boden wie so ein kleiner Kuschelknoten. Und damit noch nicht genug, dann sind wir wieder in der Schaltzentrale. Und Kummer nimmt dann nämlich die Hand von Freude und legt sie auf das Schaltpult. Und das war jetzt blau. Und das verwandelt sich jetzt von blau zu gelb, also so ein Misch aus blau und gelb. Und in diesem Augenblick, wie es sich so vermischt, zeigt man wieder Riley. Und Riley atmet tief durch und lächelt ganz leicht. Und dann kommt dieses din, 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 din. Und wie sie da hockt und dann durchatmet, ist so,
Na, man kann sich da ganz krass hineinversetzen.
Voll.
Einfach, man kann genau diesen Erleichterungsseufzer so
und
nachvollziehen.
Sie grinst in diesem Augenblick und da haben wir es wieder. Sie hat erst Kummer gehabt.
Richtig.
Und ihre Eltern sagen ihr, es ist okay, dass du Kummer hast. Wir haben es auch, weil wir haben auch Heimweh. Aber wir sind für dich da und wir gehen da alle zusammen durch. Und schon empfindet sie Freude, weil die Eltern sie auffangen. Und das ist ja einfach dieser Moment des Realisierens, okay, oder auch für den Zuschauer, ohne Freude kein Kummer, ohne Kummer keine Freude. Und das ist so krass und wir können es halt nur in Verbindung fühlen, weil wenn ich fröhlich bin oder wenn ich freudig bin oder liebe, dann ist es mit Kummer verbunden, weil, also das die einzige Beständigkeit im Leben ist die Unbeständigkeit. Ne? Also wenn du etwas liebst, also es kann dir ja immer genommen werden, egal was es ist, es kann immer kaputt gehen, es kann immer, und schon wirst du leiden und Kummer haben, aber nur, weil du ja Dinge so sehr liebst, sonst könntest du gar keinen Kummer empfinden. Mhm. Und ich finde, das ist so krass in diesem Film dargestellt. Oder eben, wenn du Kummer hast, dass du zum Beispiel Menschen hast, die dich auffangen und dir in dem Augenblick Freude geben. Ja. Und dieser Kontrast ist einfach das Schätzens von Freude so sehr oder von Liebe oder wenn es dir gut geht, weil du weißt, wie es ist, Kummer zu haben. Und das ist einfach, das zeigt dieser Film so dermaßen. Und gerade in dieser Schlussszene und vor allem auch dieses Familiending, dass die so eng miteinander sind und so innig und dieser Zusammenhalt und diese Rücksichtsnahme und vor allem auch, dass man das hier gezeigt wird oder einem gesagt wird, du darfst traurig sein. Das, was du eben gesagt hast, was Freude niemals hätte zulassen können. Yeah. So diese, du musst fröhlich sein, yeah. Aber die Eltern sagen, nein, du darfst traurig sein. Yeah. Man darf traurig sein, man darf weinen, man darf fühlen, beziehungsweise man muss es sogar, sonst gehst du kaputt. Mhm. Und man selbst wurde irgendwie, weil du weißt es selbst und du hast es ja auch ähnlich erlebt oder so viel, dass ich einfach ein hochsensibler Mensch bin und extrem empathisch, was jetzt erstmal so klingt, wow, ich bin super empathisch, aber es hat halt auch so sein Für und Wider, so Schattenseiten.
Ja, es hat auch,
Es ist auch negativ. Mhm. Und dass man sein Leben lang damit konfrontiert wurde, dass man so viel weint, in Anführungsstrichen.
Ja, ja.
Warum weinst du denn
Du bist aber auch nah am Wasser gebaut.
Voll.
Ne?
Und da musst du jetzt ja nun wirklich nicht weinen.
Das ist jetzt kein Grund zum Weinen.
Und das ist gar nicht böse gemeint, den Menschen in meinem Umfeld oder früher oder Freunden oder was auch immer, die das immer gesagt haben, weil die es auch nicht besser wussten. Ja. Oder man ist ja auch irgendwie anders aufgewachsen. Aber vor allem jetzt, wo man einfach weiß, okay, ich bin einfach sensibler als andere und das ist eine Ausdrucksform offensichtlich von mir, mit Gefühlen umzugehen, wenn ich traurig bin, aber auch wenn ich glücklich bin und auch wenn ich lache, ich weine so viel. Und das ist so schön in diesem Film, dass gezeigt wird, das ist okay, bitte weine.
Ja, ja, ja.
Wenn du dich so fühlst, dann weine danach.
Richtig.
Ob du glücklich bist, ob du traurig bist, das ist völlig egal. Und du gehst kaputt, wenn du es nicht tust.
Richtig.
Ja.
Absolut, da stimme ich dir zu 1000% zu und das sind ja auch so Themen, über die wir uns ja auch privat total unterhalten, ne? Das, was uns so früher auch immer eingeimpft wurde, dass man zum Beispiel, auch weiß ich nicht, das, wenn man sich zum Beispiel verletzt als Kind, ach komm, das geht schon, jetzt hör mal auf zu heulen, das wird schon alles, so, da fängt es ja schon an, da fängt es ja schon an, dass uns quasi gesagt wird, heulen, weinen ist ganz schlimm, das ist ganz furchtbar, mach das nicht, weil ist ja kein Grund zum Weinen, weißt du, und das habe ich mir halt ganz krass auf die Fahne geschrieben, wenn ich weine, dann möchte ich halt einfach weinen, weil es wird einen Grund dann haben, wenn ich es rauslasse, geht es mir besser und so möchte ich das auch gerne hier zu Hause einfach vorleben, weißt du, und nicht dieses, ach komm, jetzt hör mal auf zu heulen und das ist ja kein Grund und hier, komm, wenn du heiratest, ist alles wieder vorbei, Wachsinn. Ja, lass doch bitte Kinder oder auch Erwachsene in dieser Momentaufnahme der Gefühle leben und alles rauslassen.
Ich habe auch schon, ich weine auch vor meinen Kindern. Es ist nicht ständig, hört sich so an, als wenn ich
Ich weine schon sehr viel gerade.
Ja, aber weißt du, dann hast du da irgendwie ein Schulkind und ein Kindergartenkind und die realisieren das ja dann schon auch und ich will nicht, dass sie denken, dass ich nicht weine.
Nee.
Dass man, also das ist ja, dann lebe ich ja vor, dass man nicht weint.
Richtig.
Und deswegen habe ich schon auch vor denen geweint. Und dann kam meine Tochter und meinte, Mama, warum weinst du denn? Was ist denn los? Da meinte ich, weißt du was? Ich bin gerade super müde, super kaputt. Dieser Tag war so anstrengend. Ich muss es gerade einfach kurz rauslassen. Und dann umarmt sie mich und sagt wirklich, das ist okay. Es wird dir später wieder besser gehen.
Und woher hat sie es?
Richtig.
Weil du es ihr halt ein Leben lang schon vorgelebt hast.
Genau so ist es. Und das ist mir so wichtig.
Ja.
Und so ist es. Als hochsensibler Mensch.
Nee, aber ich finde das auch ein ganz tolles Thema, auch weil ich glaube, da könnte man auch eine losgelöste von Disney-Folge drüber machen, einfach über solche Themen. Und die kommen ja auch immer mehr gerade raus bei vielen, weil sich gerade unsere Generation fragt, warum bin ich eigentlich in so vielen Dingen so, wie ich halt bin. Warum bin ich abgestumpft und warum darf ich bestimmte Gefühle eigentlich nicht ausleben? Ja, weil unsere Eltern halt damals uns das so eingeimpft haben, weil die halt auch von der Kriegsgeneration einfach teilweise ja erzogen worden sind. Ja. Und da war es halt alles härter und nicht unbedingt, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber
aber dass ist die allgemein, also im Großteil andere Glaubenssätze und Werte hatten, ist halt so, wie es ist. Und die haben es in die Wiege gelegt bekommen, weil deren Eltern es wiederum in die Wiege gelegt bekommen haben.
Aus.
Und ich habe auch das Gefühl, dass wir so eine Generation sind, die sich zum ersten Mal so richtig mit Persönlichkeitsentwicklung, mit diesen ganzen
Gefühls. Die auch hinterfragen, die einfach wirklich hinterfragen oder auch ihr inneres Kind entdecken und wirklich Traumata von sonst wann aufarbeiten können, weil man jetzt einfach mit Mitte 30 vielleicht versteht, was da passiert ist und weil man sieht, dass andere das auch machen. Also ich glaube wirklich, wir sind so die erste Generation und die nach uns natürlich auch nochmal umso mehr, die einfach hinterfragen.
Voll.
Und da haben natürlich unsere Kinder dann was Gutes davon, weil wir es dann halt hoffentlich anders machen.
Ja, absolut. Weißt du?
Also das geht ja schon mit lass die Kinder schreien und die gewöhnen sich mit solchen Scheiß tatsächlich, den ich mir auch teilweise anhören musste, geht's ja schon los, weißt du? Ja. Nee, warum soll ich dann mein Kind schreien lassen, wenn es gerade mich braucht oder nicht? Wenn es jetzt kein Eis kriegt, ist was anderes. Aber wenn es nach Liebe verlangt, wenn es nach, dann warum? Wer bin ich zu sagen Nein? Mhm. Weißt du, weil das ist ja schon mal der Grundstein, der gesetzt wird.
Ja.
Krasses Thema, richtig krasses Thema.
Schön.
Ja. Danke. Schönes Schlusswort.
Ja, fast Schlusswort. Darf ich bitte? Ich habe es verheimlicht, weil es eine ganz mini kurze Szene.
Ich sehe hier schon, dass noch ein Tab auf ist. Muss dazu.
Und du wirst sie auch lieben. Du wirst ihn auch lieben, die Szene. Aber das ist einfach nur wirklich, pass auf, ich mach's einfach an. Oder nee, ich sag's. Es ist Ratatouille.
Ja.
Und zwar, wie Remy Paris entdeckt. Wie Remy entdeckt, dass er ewig und immer unter Paris gelebt hat.
Oh.
Ja. Und das möchte ich jetzt bitte hier einmal noch mal kurz anmachen.
Ja. Hau rein. Auch eine der schönsten Soundtracks überhaupt.
Oh, jetzt sieht er den Eiffelturm.
Paris? Die ganze Zeit über war ich unter Paris?
Wow.
Wow.
Schön,
Gänsehaut.
Aber andere Gänsehaut.
Genau.
Weißt du, weil das sind natürlich auch Gefühle so, weil man sich halt freut, aber das ist nochmal ein anderes Ding.
Genau, und ich dachte, das wäre voll das schöne Ende nochmal, weil das so positiv ist, weil das aber auch so dieses, du mit deinem Paris, du hast da gearbeitet und ich auch nicht da gearbeitet, aber ich liebe auch Paris. Und durch Disney und Disneyland und allgemein dieser Film, der einfach ein Meisterwerk ist und die Musik. Und ich dachte, guck mal, was das für Emotionen gerade auch in uns
hat.
Und deswegen, komm, diese kurze Szene, da frage ich vorher nicht um Erlaubnis. Da werde ich dich jetzt überrumpeln.
Mutig.
Gleich werde ich mir hier nochmal was anhören dürfen, wenn die Mikros aus sind. So krass schön.
Es ist wirklich schön. Und auch das, wie du schon sagst, weg ganz viele Erinnerungen natürlich auch einfach, ne? Weil, gut, ich meine, Disneyland Paris ist jetzt nicht in Paris, ne? Alle dachten immer, wow, krass, Eiffelturm jeden Tag gesehen. Nein, natürlich so nicht.
Als im Speckgürtel.
Ja, aber man ist natürlich wahnsinnig oft hingefahren. Paris ist eine wunderschöne Stadt.
Wunderschön. Ich liebe sie auch so dermaßen.
Ja,
einfach nur rumflanieren.
Ja, rumflanieren, genau. Ich war ja jetzt letzte Woche das allererste Mal mit Baby Richter on the road, alleine geflogen und alleine meine Freundin besucht, die an Disneyland Paris dran wohnt, war auch in Disneyland Paris mit ihm und das war schon ein Feeling. Also ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das mir zugetraut habe. Habe auch geweint am Flughafen, im Flugzeug kurz so, weil ich einfach überfordert war mit diesem Gedanken, okay, ich bin jetzt hier ganz alleine für mein Kind zuständig, ich bin ja auch alleine mit ihm über den Tag, aber,
aber trotzdem
ist nochmal was anderes.
Ja, kommt ja irgendwann der Papa nach Hause und man teilt sich ja dann doch mal und der
hier, nimm es
ab. Ja, genau, und jetzt brauche ich meine Zeit für mich.
Ja. Und dann darf ich einmal auf Toilette gehen, bitte?
Ja, und dann ist man 24/7 für ein paar Tage alleine.
Ja, und auch fliegen und generell und woanders sein, woanders schlafen und so. Und das war ganz toll, ihm das so zu zeigen. Es hat ihn natürlich einen Scheiß interessiert.
Natürlich.
Ich meine, er ist 9 Monate. Aber es war für mich ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Und ich habe ganz viele Fragen bekommen zum Thema Disneyland Paris mit Babys und mit Kindern. Ich weiß nicht, ob das eine eigene Podcast-Folge trägt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Zukunft nochmal so eine ihr könnt uns alles Fragen Runde machen, wo ihr bestimmt dort diese Fragen reinplatzieren
könnt. Ich glaube, man kann die Folge schon machen, aber das ist dann wahrscheinlich vielleicht so eine kurze Add-on-Folge, weil erstmal interessiert es nur einen
Bruchteil.
Genau, Punkt 1 und Punkt 2 kannst du auch keine also wir haben ja nie, geben uns selbst ja nie vor, wie lange eine Folge geht. Sie geht so lange, wie sie geht.
Ja.
Aber eine vollwertige Folge hat für uns schon immer Minimum Stunde 15 eigentlich.
Ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass man zwingend so viel darüber reden kann, weil ja auch vieles wirklich so ist. Es kommt auf das Kind an.
Es kommt auf die Mutter an.
Es kommt auf jenes an.
Ja.
Aber so ein paar Dinge kann man natürlich schon mitgeben. Und deswegen denke ich, kann man da bestimmt mal so eine kleine Add-on-Folge zu machen, die einfach so außerhalb des Rhythmus ist, einfach mal so als kleines Gimmick noch dazu rauskommt.
Oder wir bauen es halt wirklich nochmal in so eine Backstage-Folge mit rein, weil ich glaube jetzt auch gerade, wo wir wieder da sind, sind bestimmt viele, viele Fragen auch wieder in den Köpfen unserer Gäste gekommen und das sind alles Fragen, die mich natürlich auch wahnsinnig interessiert haben, bevor ich losgeflogen bin. So, ne? Zum Beispiel, wie war der Flug mit einem neunmonatigen Baby? Aber deswegen hat mich das jetzt sehr daran erinnert und wollte ich einmal aufgreifen.
Ja.
Ja, schön.
Ja.
Das war aber eine schöne Folge.
Oder?
Ich wusste am Anfang der Recherche nicht so richtig, wohin geht die Reise.
Ich schon.
Schön. aber dass es so rund auch ist, das freut mich wirklich umso sehr, umso mehr. Und ihr seid natürlich wie immer gefragt, weil wir, also gerade da interessiert mich das ganz doll. Wo habt ihr denn Gänsehaut? Was ist für euch die emotionalste Szene aus dem Pixar-Universum?
Also Safe Bing Bong. Oh, warte. Weißt du, was ich bei dir erwartet habe?
Was denn?
Natürlich Carl und Ellie.
Nein, das findet in meinem Universum nicht mehr statt.
Ja, ich weiß, weil du es ja eigentlich auch skippst.
Nein,
so,
aber ich habe doch schon mal darüber gesprochen auch. Und ich möchte, also in irgendeiner Folge haben wir schon mal darüber geredet und ich glaube auch nochmal darüber geredet. Und ich möchte dem Ganzen nicht nochmal Raum geben. Und auch gerade, weil wahrscheinlich viele es erwartet haben, wollte ich es eben nicht nehmen.
Ja, das ist aber Quatsch. Weil wenn
ich möchte darüber nicht reden, okay?
Also das wäre voll schön, hätte ich nicht gelacht.
Ja, aber sie kriegt halt keine Kinder, sie stirbt, er ist alleine, was willst du denn da? Nee, ist halt...
Ja, aber sie ist so emotional für dich, dass du sie nicht mal mehr guckst. Also ist es ja
richtig.
Die Königs...
Nein, ich möchte sie nicht mehr in meinem Leben einfach haben. So weit geht es.
Mann, ich hasse mich dafür, dass ich lachen muss. Ich wünschte, ich könnte es einfach so stehen lassen, dass man da draußen denkt, oh Gott, meint sie das jetzt ernst?
Nee, ich meine es aber auch ernst.
Mann, ich weiß, dass du es ernst meinst, aber dein Tonfall ist nicht ernst, junge Dame.
Also nochmal... Dieser Film, nee, nicht dieser Film, dieses Intro existiert für mich nicht. Ist genauso wie Fabius, der nicht im neuen Ariel-Film existiert. Jetzt
sind wir schon wieder bei diesem Thema. Es war gerade wirklich nett. Das Ende war wirklich okay hier, was wir gesprochen haben.
Da fällt mir ein, es gibt ein neues Bild von den Zwergen von Schneewittchen.
Ah, ich habe gar nicht reagiert.
Ja, hast nicht reagiert. Lass es uns aufsparen
für
die nächste Folge.
Ja.
Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Und unser Postfach wahrscheinlich anschließend auch.
Okay, lass zum Ende kommen.
Super. Also, wie immer interessieren wir uns total für eure Meinung.
Oh, das klingt richtig böse.
Nee, weil ich einfach jetzt möchte nicht weiter darüber reden, okay? Wie schlimm das mit Carl und Ellie ist.
Ja.
Dass sie da stirbt. Und dann liegen die unter dem Baum.
So ist das Leben.
Ich will aber nicht, dass jemand stirbt.
So ist das Leben. Pixar ist halt dem echten Leben sehr, sehr nah.
Ja. Aber schön, dass wir Ratatouille jetzt am Ende gemacht haben. Da stirbt ja keiner. Oh, ist ja vielleicht eine Ratte am Rand, wo man es nicht merkt.
Genau.
Also, wir freuen uns wirklich wahnsinnig über eure Meinung. Die könnt ihr wie immer kundtun unter dem aktuellen Folgenbild auf Instagram und auch hier natürlich wieder ein Wink mit dem Zaunpfeil. Folgt uns immer auf Instagram. Da packen wir auch natürlich immer wunderschöne Fotos zu der Folge mit rein. Und wie immer, abonniert unseren Podcast bitte, bitte, bitte einmal auf Apple, auf Spotify, egal wo ihr ihn findet. Da freuen wir uns auch sehr.
Das war schon ein richtiges Flehen.
Ja, war einmal bitte zu viel, ne? Ja. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und natürlich auch gerne die Benachrichtigung einmal einschalten, ne? So ein kleines Glöckchen, weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung.
Wenn es eine neue Folge gibt.
Bing, 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 neue Folge ist da. Mhm. Genau. Und bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr uns die Treue haltet. Egal wo, egal wie, egal warum.
Denn irgendwie fängt irgendwann
die
irgendwo die Zukunft an.
Es
wartet nicht mehr lange, echt jetzt?
Ja, wow. Ich kann den Text nicht. Das war das heißt.
Liebe wird
aus Mut gemacht.
Okay, Schluss.
Okay, alles klar. Also, vielen Dank.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.